Wie gesagt, heute geht es um den Römerbrief und ich möchte einmal einleiten mit drei kurzen biografischen Berichten. Das eine von einem Rhetoriklehrer aus dem 4. Jahrhundert, aus einem nordafrikanischen Land. Im Zustand persönlicher Unruhe und Ungewissheit verließ dieser Rhetoriklehrer sein Haus, in dem er in Mailand zu Gast war, in Italien, und er ging in den Garten des Freundes, wo er beherbergt war. Dort wurde ihm sein Elend bewusst. Er brach in Tränen aus, er legte sich weinend unter einen Feigenbaum und er sprach zu Gott. Und plötzlich vernahm er eine Kinderstimme aus einem Garten nebenan, die immer wieder rief: Nimm, lies, nimm, lies. Er kehrte zu dem Freund Alypius zurück und sah die Bibel auf dem Tisch liegen. Und er berichtete: Ich griff nach dem Buch, öffnete es und las still für mich den Abschnitt, auf den zuerst mein Auge fiel. Lasst uns ehrenhaft leben, wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Streit und Eifersucht. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Ich wollte nicht weiterlesen. Es war wahrlich nicht nötig, denn bei dem Schluss dieser Worte kam das Licht des Friedens über mein Herz und die Schatten des Zweifels entflohen. Weiß jemand, wer dieser Rhetoriklehrer war? Das war Augustinus. Er ist zum Glauben gekommen durch dieses Wort aus Römer 13. Und dann ein Theologiedozent aus Deutschland im 16. Jahrhundert. Er schreibt: Ich war von einer wundersamen Leidenschaft gepackt worden, Paulus in seinem Römerbrief kennenzulernen. Aber bis dahin hatte mir ein Wort im Wege gestanden. Ich hatte nämlich das Wort Gerechtigkeit Gottes zu hassen gelernt. Dass ich, als die Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte, mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft. Aber endlich achtete ich durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte, nämlich der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Weiß jemand, wer dieser Theologiedozent war? Martin Luther, genau. Ein Evangelist aus dem 18. Jahrhundert in England erinnert sich zurück an einem Abend, ging er sehr widerwillig zu einer religiösen Versammlung in der Aldersgate-Straße, wo jemand Martin Luthers Artikel Vorwort zum Sendschreiben an die Römer vorlas. Ungefähr um 8:45, während er die von Gott im Herzen gewirkten Veränderungen durch den Glauben an Christus beschrieb, fühlte ich eine eigenartige Wärme in meinem Herzen. Ich empfand, dass ich doch an Christus glaubte. Christus allein zur Erlösung. Ich bekam eine Gewissheit, dass er mir meine Sünden, ja sogar meine, wegnahm und mich von dem Gesetz der Sünde und des Todes errettete. Weiß jemand, wer dieser Evangelist war? John Wesley. John Wesley. Drei Personen, einflussreiche Männer in der Kirchengeschichte aus unterschiedlichen Ländern, ganz unterschiedlichen Zeiten. Und sie alle berichten, wie sie durch den Römerbrief zum Glauben kamen. Und tatsächlich hat der Römerbrief einen sehr bedeutenden Platz auch in der Kirchengeschichte und auch in vielen christlichen Lehren kommt man kaum ohne den Römerbrief aus. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen zu der Abfassung und den Adressaten und dann einmal durch diesen Brief schreiten und schauen, was der so beinhaltet. Zum einen, wer hat den Brief geschrieben? Es ist unzweideutig Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. So fängt er diesen Römerbrief an. Paulus hat diesen Brief geschrieben. Allerdings hatte er auch einen Gehilfen. Weiß jemand, wer den Römerbrief mitgeschrieben hat? In Kapitel 16, im letzten Kapitel, Vers 22, da heißt es: Ich, Tertius, der ich den Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Früher war das nicht so ganz einfach mit den Briefe schreiben. Es gab oft professionelle Schreiber, denen dann diktiert wurde, und die haben das dann in schön kleiner Schrift auf die Tafeln oder auf die Pergamente geschrieben. Und so ist halt Paulus der Autor, aber er hatte einen Schreiberhilfen, nämlich Tertius. Wann wurde dieser Römerbrief geschrieben? Wir können es nicht ganz genau sagen, aber es muss etwa um das Jahr 57 nach Christus verfasst worden sein. Denn im Römerbrief selbst finden wir einige Hinweise. Zum Beispiel schreibt Paulus, dass er noch nach Jerusalem abreisen will. Im Kapitel 15, ich lese mal von Vers 22, deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen, zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sie sind ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihre geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Wir finden hier einiges an einer Einordnung, und zwar ein bisschen vorher sagt er noch, dass er in ganz Kleinasien, von Jerusalem bis nach Illyrien, das Evangelium von Christus bekannt gemacht hat, dass er im Grunde da seine Art Mission eigentlich vollendet hat. Und jetzt will er noch einmal nach Jerusalem, dort diese Geldspende, die er von den unterschiedlichen Gemeinden gesammelt hat, in Jerusalem abgeben und dann nach Rom und von Rom weiter nach Spanien, wo das Evangelium noch nicht gepredigt wurde. Das bedeutet, er muss etwa zum Ende seiner dritten Missionsreise diesen Brief geschrieben haben. Und wir erfahren dann schon in Apostelgeschichte 19, Apostelgeschichte 20, dass er jetzt nach Jerusalem aufbrechen will. Und eine der letzten Stationen, wo er war, bevor er dann nach Jerusalem zurückgereist ist, das war Korinth. Und es gibt in Apostelgeschichte 20, Vers 3 einen Hinweis, dass er sich auch 3 Monate in Griechenland aufgehalten hat, wahrscheinlich in Korinth. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass er in dieser Zeit die Möglichkeit hatte, diesen Römerbrief zu schreiben. Wir finden noch einen anderen Hinweis, und zwar heißt es in Kapitel 16, Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Und Kenchrea war ein Ort ganz in der Nähe von Korinth. Und diese Phoebe hat offensichtlich den Römerbrief mitgenommen und der Gemeinde in Rom ausgehändigt. Vielleicht war sie aufgrund irgendwelcher Geschäftstätigkeiten sowieso unterwegs und Paulus macht, ach, wenn du nach Rom gehst, hier, ich habe einen Brief für dich, den kannst du mitnehmen. Und sie war ein Gemeindeglied in einer Gemeinde in Kenchrea, ganz in der Nähe von Korinth. Und so ist es naheliegend, dass der auch in Korinth verfasst wurde. Und noch ein weiterer Hinweis, in Kapitel 16 gibt es ja ganz viele Namen, aber in Kapitel 16, Vers 23, da heißt es, nachdem Tertius sich vorstellt, es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Wirt. Und in 1. Korinther 1, Vers 14 spricht Paulus auch von einem Gaius. Und zwar, ich habe auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Entschuldigung, noch davor. Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Offensichtlich war Gaius, oder gab es zumindest einen Gaius in Korinth, einer der ersten, die Paulus dort getauft hat, wahrscheinlich auch jemand, der dort dann auch eine Gemeinde beherbergte. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass hier diese Grüße von diesem Gaius tatsächlich dann auch der war, der die Gemeinde in Korinth beherbergt hat. Nun, das zur zeitlichen Einordnung und wahrscheinlich diesen Abfassungsort. Wer waren die Adressaten? In Römer 1, Vers 7, da heißt es, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Das ist, an wen er schreibt. Nun, ist ein ziemlich allgemeiner Begriff. Es könnte auch darauf hinweisen, dass es nicht diese eine große Megagemeinde gab in Rom, sondern dass es verschiedene kleinere Gemeinden, wie so Hausgemeinden gab. Und Paulus aber nun an sie alle hier schreiben will. Auf jeden Fall schreibt er an die Gemeinde in Rom, an die Christen in Rom. Das Interessante ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wie die ersten Gemeinden in Rom gegründet wurden. Ein Bibelausleger aus dem 4. Jahrhundert, der heißt Ambrosiaster, er meint, die Gemeinde in Rom wurde ohne die Werke und Zeichen eines Apostels gegründet. Wenn man sich vorstellt, in der Apostelgeschichte wird immer wieder darauf hingewiesen, wie auch die Apostel teilweise auch nachgezogen sind, um dieses entstehende Werk von Gemeinden irgendwie zu bestätigen. Und dann gab es Zeichen und Wunder. Und wir wissen aber nichts von solch einer direkten Begegnung in dieser frühen Anfangszeit, wo die Gemeinde in Rom gegründet wurde. Das hat auch vermutlich einige dazu bewogen, irgendwie davon auszugehen, also entweder Paulus oder Petrus müssen die gegründet haben, Irenäus und auch nach ihm Hieronymus und Eusebius, die meinen alle, dass irgendwie die Gemeinde von Paulus oder mindestens von Petrus gegründet worden ist. Aber das geht vermutlich eher auf diesen überhöhten Selbstanspruch der späteren römischen Kirche zurück, die damit nicht gut leben konnten, dass irgendwie wenig bekannt ist über die Entstehung der römischen Gemeinde und vor allem, dass es nicht so eine direkte Verknüpfung zu den Aposteln gibt. Aber offensichtlich war Paulus, als er hier schreibt, kannte er zwar viele in der Gemeinde, aber er war nicht der, der die Gemeinde gegründet hat, sondern er sehnt sich danach, die Gemeinde endlich mal kennenzulernen und sie zu besuchen und wurde aber bisher immer noch verhindert. Nun, es ist möglich, dass diese Gemeinde entstand durch solche, die in Jerusalem waren zur Zeit der Pfingstpredigt von Petrus. Da werden bei all diesen unterschiedlichen Völkern und unterschiedlichen Sprachen, die da waren, heißt es auch, die hier weilenden Römer. Es gab Römer, die haben das mitgehört und vielleicht sind sie irgendwann nach Rom zurückgekehrt und haben dort unter den Juden den Christus, den Messias gepredigt und so entstand eine Gemeinde. Oder es war eine Gründung durch eine andere Gemeinde, Antiochia, die ja sehr missionarisch war. Es gab gute Handelsverbindungen zwischen Antiochia und Rom. Oder einer von Paulus Mitarbeitern könnte die Gemeinde gegründet haben. In Kapitel 16 werden viele Namen genannt, die Paulus offensichtlich kennt. Und vielleicht waren es auch einfach solche, die als Mitarbeiter von Paulus ausgebildet wurden und die sich dann irgendwann nach Rom aufgemacht haben. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Aber eine Gemeinde, die in Rom entstand und es ist die Frage innerhalb der Bibelauslegung, wie war eigentlich diese Zusammensetzung der Gemeinde? Es gibt welche, die sagen, ach, das war hauptsächlich eine judenchristliche Gemeinde und es gab ein paar Heidenchristen da drin. Und andere sagen, nee, es war hauptsächlich eine heidenchristliche Gemeinde und es gab ein paar Judenchristen da drin. Und je nachdem, welche Textstellen man im Römerbrief ein bisschen mehr betont, kann man irgendwie auf beides kommen. Irgendwie werden auch beide Parteien angesprochen. Offensichtlich war das auch ein Konflikt in der Gemeinde in Rom. Wie ist dieses Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen, also solchen, die ursprünglich mal Juden waren und zum Glauben gekommen sind und solchen, die Römer waren oder nicht zum Judentum gehörten, irgendwelche anderen Götzen verehrt hatten und zum Glauben kamen? Und wie ist das Verhältnis innerhalb der Gemeinde? Nun, vermutlich entstand die Gemeinde erst unter den Juden. Die Christen wurden für eine ganze Zeit lang noch als eine jüdische Sekte gesehen. Und der römische Historiker Suetonius, er schreibt über das Jahr 49 nach Christus, dass der damalige Kaiser Claudius die Juden, die sich von Christus ständig zu Unruhen anstiften ließen, aus Rom vertrieb. Nun, Christus ist wahrscheinlich einfach nur eine etwas falsches Verständnis, eine falsche Schrift von Christus. Ja, also hat er irgendwie falsch verstanden. Die haben sich da irgendwie über einen Christus oder sowas gestritten. Die meisten Historiker vermuten, dass es hier tatsächlich um Christus sich handelt. Also es gab unter den Juden einen Streit, offensichtlich sogar einen gewaltsamen Streit, wie man denn über diesen Christus zu denken hat. Und zwar innerhalb dieser jüdischen Gemeinschaft, die damals schon relativ groß war, auch in Rom. Und zu der Zeit gab es noch keine Unterscheidung zwischen Juden, Christen und Juden. Wenn Kaiser Claudius also gesagt hat, alle Juden sollen aus Rom vertrieben werden, dann galt das für die Juden genauso wie die Juden-Christen. Wir erfahren von Aquila und Priscilla in Apostelgeschichte 18, dass sie eben gerade wegen diesem Beschluss Rom verlassen mussten und dann sind sie nach Korinth und dort haben sie Paulus kennengelernt. Wahrscheinlich war diese Verbannung aber nur für wenige Jahre. Aber trotzdem muss diese Anordnung einen enormen Einfluss auf die christliche Gemeinde gehabt haben in Rom. Wenn sie nämlich entstand unter Judenchristen und es kamen mit der Zeit so ein paar Heidenchristen dazu und plötzlich mussten alle Judenchristen fort. Oder fast alle. Und plötzlich war während dieser Zeit die Verantwortung hauptsächlich auf den Heidenchristen, die neu zum Glauben gekommen waren. Und nach ein paar Jahren sind dann die Judenchristen wieder zurückgekehrt und plötzlich waren sie in der Minderheit. Und plötzlich das, was sie einmal angefangen hatten, war von den Heidenchristen übernommen worden und plötzlich gab es sicherlich auch einige Spannungen. Vielleicht wurden sie von den Heidenchristen auch kritisch beurteilt oder es gab unterschiedliches Verständnis, weil sich die Gemeinde irgendwie anders gestaltet hat, als sich die Judenchristen das so am Anfang vorgestellt haben. Wir finden im Römerbrief auf jeden Fall eine klare Ansprache an beide Parteien innerhalb der Gemeinde und es scheint, dass beide Parteien irgendwie so einen gewissen Anspruch auf die Gemeindeleitung hatten oder auf das Verständnis des christlichen Glaubens. Und so ist das eine mögliche Erklärung, warum es tatsächlich beide Parteien eine durchaus gewichtige Rolle spielten in dieser Gemeinde, aber das eben auch zu einem gewissen Konflikt führte. Nun, warum schreibt Paulus eigentlich diesen Römerbrief? Auch das ist eine Frage, die durchaus diskutiert wird unter den Theologen, unter den Bibelauslegern, weil man irgendwie nicht so richtig weiß, was war eigentlich der Anlass. Es gibt manche Briefe, da ist es ganz klar, es gab konkrete Fragen von den Gemeinden oder eine ganz konkrete Not. Aber hier im Römerbrief ist es schon sehr, sehr lehrlastig. Manche sagen, das ist wie so eine Art Dogmatik von Paulus. Aber gleichzeitig ist es dann doch auch teilweise sehr persönlich und er schreibt über seine Situation und was er vorhat und er spricht auch so manche Konflikte an. Und es ist ein bisschen schwer einzuordnen, was war eigentlich so die Hauptmotivation von Paulus, dass er das schreibt. Nun, vielleicht die Darlegung der christlichen Rechtfertigungslehre. Das ist der dominante Part im Römerbrief, dass Paulus aufzeigt, was heißt es eigentlich, durch Glauben aus Gnade gerechtfertigt zu werden. Und vielleicht gab es einfach die Erfahrung von Paulus, die er in Korinth gemacht hat, die er auch in den Gemeinden in Galatien gemacht hat, dass dort ihr Lehrer hineinkamen, auch Judaisten genannt, die dann wieder ganz stark auf die jüdischen Rituale und auf ein falsches Verständnis des Gesetzes gepocht haben. Und dass er sozusagen der Gemeinde in Rom, diese Irrlehrer dort ankommen und dort für die gleiche Unruhe und das gleiche Chaos sorgen wie in Korinth oder wie in Galatien, dass er von vornherein erstmal die christliche Lehre darlegt und sie so vorbereitet. Könnte sein, aber gleichzeitig fragt man sich, aber warum dann ausgerechnet Rom? Gibt irgendwie wenig Hinweise, warum das denn gerade dort nötig war. Eine zweite Erklärung ist, dass er an die Römer schreibt, weil er eben sie als Missionspartner gebrauchen will. Er erklärt sozusagen seine theologische Erkenntnis, er stellt sich vor als Missionar und er hofft, dass er Unterstützung für seine Spanien-Mission bekommt. In Römer 15, Vers 24 heißt es, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe, auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Vermutlich meint er, dass er unterstützt wird. Also geleitet nicht einfach, dass sie ihn begleiten, sondern dass sie ihn auch mit manchen Ressourcen, mit manchen Finanzen oder anderen Hilfen und unter anderem auch durch das Gebet mit begleiten in dieser Mission von Spanien. Aber gleichzeitig, wenn das sein Hauptanliegen ist, ist es etwas merkwürdig, dass so der absolute Schwerpunkt auf der Rechtfertigungslehre liegt und diese Hinweise auf die Spanien-Mission nur im ersten und vorletzten Kapitel so ein bisschen angedeutet werden. Andere sagen, es ist ein Aufruf zur Einheit, eben wegen diesen Konflikten zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und mit Hinblick auf seine Befürchtungen, wie er auch in Jerusalem aufgenommen wird, wie dort die Judenchristen auch seine Mission und die heidenchristlichen Gemeinden, die entstanden sind in ganz Kleinasien, wie sie das aufnehmen, schreibt er vielleicht, um auch hier die Beziehungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen zu fördern und auch sich und seine Arbeit von Vorurteilen zu befreien, die offensichtlich auch in Rom kursierten. In Römer 3, Vers 8 heißt es, und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme. Also Paulus, der hatte auch so mit manchen Vorurteilen zu kämpfen. Es wurde so manche, seine Lehre wurde in manchen Weise verdreht, gerade auch von Juden und Judenchristen. Und dass er quasi hier im Vorfeld versucht, das abzubauen, aber auch für eine Versöhnung in Rom zwischen den Judenchristen und Heidenchristen zu sorgen. Nun, nach dem, was wir im Römerbrief lesen, können wir nicht nur einen einzigen Zweck ausmachen. Vermutlich sind alle drei mit Gründe, warum er das geschrieben hat. Alle drei Beweggründe, die Darlegung der christlichen Rechtfertigungslehre, die Bitte um Hilfe in der Mission und der Aufruf zur Einheit zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Diese Kombination und vielleicht einfach mit dem Sehnsucht, er schreibt mehrfach, er wünscht sich schon so lange nach Rom zu gehen, er betet regelmäßig für sie und dass er ihnen einfach gerne auch als Apostel der Heiden dienen möchte und ihnen Gutes tun möchte und so auch hier seinen Dienst versteht. Also lass uns eintauchen in dieses Buch, 16 Kapitel. Und es beginnt mit den ersten 17 Versen, die so eine Art Einleitung sind, mit einem Vorwort, einer Danksagung, dass er für sie auch betet. Und das Thema des Briefes, so können wir es nennen, Kapitel 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier finden wir im Grunde schon all diese Kernthemen, all das, was dann im ganzen Brief abgehandelt wird, wie so in einer kleinen Form, in einer kleinen Zusammenfassung. Und es beginnt, ich würde das hier als ersten Punkt nennen, die Ungerechtigkeit des Menschen von Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Die Ungerechtigkeit des Menschen. Tatsächlich ist das Thema Gerechtigkeit ein ganz wesentliches, denn Paulus will erklären, wie denn die Rechtfertigung mit der Gerechtigkeit Gottes in Verbindung steht. Und da malt er erstmal einen dunklen Untergrund und erklärt erst einmal, dass alle Menschen ungerecht sind. Und so heißt es in Römer 1, Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also das Erste, wenn wir über Gottes Gerechtigkeit und Rechtfertigung nachdenken, ist es erst einmal so, der gerechte Zorn Gottes ruht über allen Menschen. Die Menschen sind nämlich schuldig daran, sie haben eine bewusste Unkenntnis, sie unterdrücken nämlich die Wahrheit. Sie können eigentlich einiges erkennen von Gott, allein schon in der Natur, aber sie wollen Gott nicht ehren, sie wollen ihn nicht verherrlichen, sie wollen lieber sich irgendwelche Götzen machen und deswegen sagt Paulus, sie sind ohne Entschuldigung. Die Ungerechtigkeit des Menschen hat keine Entschuldigung. Sie erkennen etwas von Gott, aber durch die Sünde wollen sie Gott nicht ehren. Sie wollen ihm nicht Dank sagen, sie vergehen sich im Götzendienst, also sie geben einem falschen Gott die Ehre und sie verfallen moralisch total. Und hier gibt es die bekannten Stellen auch zur Homosexualität, zur sexuellen Perversion, wo Paulus aufzeigt, hier die Ungerechtigkeit des Menschen bringt sie zu einer Gottlosigkeit und zu einer Ungerechtigkeit in allen Bereichen. Dann in Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 8. Das erste war jetzt Kapitel 1, Vers 18 bis 32. Und jetzt hier in Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Vers 8 geht er über, nicht nur von den Menschen allgemein, sondern insbesondere auf die das Gesetz kennen, also die Juden vor allem. Und er prangert an, die Überheblichkeit, dass man immer nur auf die anderen schaut. Ah ja, die sind ganz schlimm und man erhebt sich, indem man die anderen richtet. Aber Paulus sagt, weißt du, es hilft nichts, wenn ihr zwar das Gesetz kennt und die Sünden von all den anderen schön anprangern könnt, aber selber auch nicht besser seid. Nicht das Hören des Gesetzes macht euch gerecht, sondern da, wo ihr es erfüllt, wo ihr es tut. Gottes Gericht und Gottes Gerechtigkeit ist unparteiisch. Er richtet sowohl Juden als auch Heiden, die gottlos, die ungerecht handeln. In Römer 3, Vers 3 und 4 heißt es, was denn? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davon trägst, wenn man mit dir rechtet. Gott ist vollkommen gerecht, wenn er ein Urteil fällt über alle Menschen, auch über die Juden. Er ist vollkommen gerecht, sein Gericht ist gerecht und keiner kann mit ihm rechten, sondern muss bekennen, er hat Recht. Und deswegen gibt es in Kapitel 3, Vers 9 bis 20 eine Zusammenfassung der Verdorbenheit aller Menschen. Alle Menschen sind Sünder und Paulus, er zitiert einige alttestamentlichen Zitate, gerade auch aus den Psalmen und aus den Propheten, wie diese völlige Verdorbenheit des Menschen aufzeigen. Da ist keiner, der Gott sucht, auch nicht einer. Und dann schließt er diesen Abschnitt, Römer 3, Vers 19 und 20. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durchs Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also egal, ob man das Gesetz von sich wirft und überhaupt nicht hören will oder ob man das Gesetz zwar kennt, aber trotzdem nicht einhält, die ganze Welt ist unter dem Gesetz Gottes gerichtet. Sie haben alle ein Verdammungsurteil, denn durch Gesetzeswerke kann keiner gerechtfertigt werden. Weder die Heiden noch die Juden, keiner. Das ist sozusagen diese düstere Grundlage. Wenn Paulus über die Gerechtigkeit Gottes spricht, dann räumt er erstmal alle Verdienste und alles, was der Mensch irgendwie, wofür er sich rühmen will, räumt er aus dem Weg und sagt, hier, das ist euer Zustand. Das ist die Grundvoraussetzung. Ihr seid alle Sünder und habt das Verdammungsgericht Gottes verdient, welches gerecht ist. Und dann kommt er in einem zweiten Teil, in Kapitel 3, Vers 21 bis zum Ende vom fünften Kapitel, die Gerechtigkeit Gottes in der Rechtfertigung. Und das ist nun wenn man so will, eines der Herzstücke. Und zwar, wie kann Gott, der gerechterweise alle Menschen verdammen sollte, wie kann Gott gerecht sein und trotzdem Sünder rechtfertigen? Hier ist das, der Kern des Evangeliums. Kapitel 3, Vers 21 bis 31, hier geht es um Christus, der Sühneort durch Glauben allein. Diesen elenden Zustand der Menschen kann nur Gott verändern. Und das hat er möglich gemacht durch das Opfer von Jesus Christus. Durch ihn können Gesetzlose gerecht werden vor Gott. In Römer 3, Vers 23 lesen wir: Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, also ein Ort, wo Sünden bedeckt werden können. Durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden, unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Also bis zu Jesus hat Gott die vielen Sünden nicht vollends bestraft, sondern er hat Vergebung verheißen. Aber wie kann Gott gerecht sein und Sünde nicht strafen, sondern da einfach so drüber hinwegsehen? Und Paulus sagt, wegen Christus. Das ist der Sühneort. Und hier werden die Sünden, die er im Voraus, wo er drüber hinweggegangen ist, hier am Kreuz von Golgatha, bei diesem Sühneort von der in Christus ist, da sind die Sünden bestraft worden. Und deswegen ist Gott gerecht, denn er lässt keine Sünde unbestraft. Aber hier hat er das, was er vorher übersehen hat, wurde es bezahlt, wurde es bestraft. Und so können Sünder tatsächlich gerechtfertigt werden. Aber nicht durch Werke des Gesetzes, sondern das Gesetz zeigt uns nur, wie sehr wir einen Sühneort brauchen, wie sehr wir Rechtfertigung brauchen, was für Sünder wir sind. Und Paulus sagt, der Glaube bestätigt das Gesetz. Der Glaube bestätigt das Gesetz. Und das begründet er mit dem ganzen Kapitel 4, nämlich ein Beispiel von Abraham. Abraham, der Urvater der Juden. Und er zeigt an welcher Stelle wurde er denn eigentlich für gerecht gesprochen? Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an, finden wir in 1. Mose 15, Vers 6. Und Paulus erklärt, also bei Abraham sehen wir, er wurde für gerecht erklärt, nicht weil er irgendwie viele Werke getan hat, sondern der Glaube an die Verheißung Gottes, das war der Grund, warum er für gerecht erklärt wurde. Danach wurde er erst beschnitten, nachträglich, nachdem er schon für gerecht erklärt wurde, nachdem er glaubte, nämlich als Zeichen und Siegel seiner Gerechtigkeit. Und Paulus sagt, wisst ihr, diese Geschichte von Abraham, sie ist für uns geschrieben, damit wir lernen, genauso wie Abraham, durch Glauben gerecht zu werden. In Kapitel 5, in der ersten Hälfte, in den ersten 11 Kapiteln, geht es dann um die besonderen Segnungen oder um den Ruhm der Gerechtfertigten. Die Rechtfertigung hat eine Bedeutung sowohl für die Ewigkeit, aber auch schon für dieses Leben. Denn gerechtfertigt zu sein bedeutet, dass wir jetzt Frieden mit Gott haben und Frieden mit Gott in alle Ewigkeit. Wir haben eine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens, weil Christus uns ohne unseren Verdienst erlöst hat, in dieser Zeit mit uns ist und uns in alle Ewigkeit nicht aufgeben wird. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Rechtfertigung, sie bindet uns mit Christus an Gott. Wir haben Zugang zu Gott, dem Vater. Und das ist der große Segen der Rechtfertigung. Und in der zweiten Hälfte von Kapitel 5, die Verse 12 bis 21, da finden wir dann diese Rechtmäßigkeit der Rechtfertigung durch das neue Bundeshaupt. Ein überaus spannendes Kapitel. Wir hatten in einer Katechismuspredigt neulich auch schon mal darüber gesprochen. Der Grund für die Rechtfertigung, warum Gott Sünder rechtfertigen kann und trotzdem gerecht sein kann, ist die besondere Stellung, die Jesus hat. Und zwar finden wir, dass Jesus sein Werk nicht einfach nur getan hat als irgendein Mensch, sondern er hat den Fluch Adams umgekehrt, der zu allen Menschen, zu all den Nachkommen Adams hindurchgedrungen ist, indem er selbst ein neues Bundeshaupt und Stellvertreter für die Seinen geworden ist, wie Adam. In Römer 5, Vers 18 und 19, da lesen wir, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also Christus, er kehrt den Fluch von Adam um, indem er selbst ein neuer Adam geworden ist, der alle, die mit ihm verbunden sind, aus der Stellung der Sünde in die Stellung der Gerechten versetzt. Und somit ist es rechtlich gültig, wenn man so will, weil er ist ein Stellvertreter. Jesus ist nicht nur als ein Vorbild gestorben oder irgendwie ein Beispiel, wie es gehen kann, sondern er ist als Stellvertreter und als Bundeshaupt gestorben. Und genauso wie die Sünde von Adam uns angerechnet wurde, die Erbsünde, und wir alle gesündigt haben und schuldig sind vor Gott, so ist auch Christus ein neuer Stellvertreter für uns geworden. Und das, was er getan hat, es hat eine direkte Auswirkung auf uns. Es versetzt uns in die Stellung von Gerechten. Wir haben Anteil an seiner Gerechtigkeit, genauso wie wir Anteil hatten an Adams Übertretung. Und dann kommt der dritte Teil, die Gnade Gottes fördert die Gerechtigkeit, Kapitel 6 bis 8. Und das geht auch los mit diesem bekannten Vorwurf. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Typischer Vorwurf, der immer wieder gemacht wird, wenn man irgendwie erklärt, dass Christus für die Sünden gestorben ist, ein für alle Mal. Dann können wir jetzt ja sündigen, wie wir wollen. Und Paulus sagt, nee, dann hast du die Rechtfertigung nicht richtig verstanden. Hier findet eine Veränderung statt. Und derjenige, der an Christus glaubt und gerechtfertigt worden ist, der hat ein neues Leben. Und diese Gnade Gottes, die Sünder rechtfertigt, sie fördert gleichzeitig auch die Gerechtigkeit im Menschen. Derjenige, der in die Stellung des Gerechten versetzt wurde, er wächst auch in dem Zustand der Gerechtigkeit. Er wird geheiligt. Und das sind wiederum auch sehr, sehr praktische und bedeutende Kapitel, Kapitel 6 bis 8. In Kapitel 6 heißt es, die Sünde herrscht nicht mehr über den Christen. Es findet einen Bruch statt mit der alten Natur. Die Verbindung, es geht hier um die Verbindung zwischen Rechtfertigung und Heiligung, aber die Herrschaft der Sünde ist abgestorben. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr wie zuvor. Und Paulus gebraucht hier das wunderbare Bild der Taufe, dass wir mit Christus gestorben sind und mit Christus auferweckt worden sind und die Sünde jetzt keine Herrschaft mehr über uns hat, weil Christus für uns gestorben ist. Und jetzt haben wir zum ersten Mal, wenn wir glauben, zum ersten Mal die Möglichkeit, Gutes zu tun, Gerechtigkeit zu wirken und nicht nur Sünde. Wir haben ein neues Leben. Tatsächlich können wir Gerechtigkeit, gerechte Werke, Gerechtes tun und nicht mehr wie in unserer völligen Verdorbenheit, wir erinnern uns an Kapitel 2 und 3, nur Unrechtes tun. Aber Kapitel 7 zeigt gleichzeitig auf, Die Sünde ist beim Christen damit noch nicht weg. Es ist nicht so, dass wir mit der Bekehrung plötzlich vollkommen heilig werden in unserem Zustand, dass wir gar nicht mehr sündigen würden. Nein, obwohl der Geist erneuert ist, ist unser Leben immer noch mit Sünden behaftet. Wir leben zwar nicht mehr im Fleisch, also dass alles nur fleischliche Gesinnung ist, aber wir sind immer noch fleischlich, schreibt Paulus, bis Jesus eines Tages auch unseren Leib erlösen wird. Römer 7, Vers 14 und 15 sind hier die bekannten Stellen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Es gibt noch einen Streit, einen Kampf im Leben des Christen, in dieser Heiligung und in unserem Fleisch selbst ist keine Kraft zum Guten. Wir kriegen unsere Kraft zur Heiligung nicht einfach aus unserer Willenskraft oder aus unserer Muskelkraft, sondern, und das geht dann im Kapitel 8, der Geist triumphiert über das Fleisch. Wir haben eine Gewissheit des Heils durch den Geist, der uns leitet und hilft, gegen die Sünde des Fleisches anzukämpfen. Und er wird letztendlich triumphieren. Tatsächlich ist das Leben eines Gerechtfertigten so, dass es nicht einfach in völlige Verdorbenheit und völlige Unmoral abdriften kann, sondern der Geist kämpft gegen das Fleisch an. In Römer 8, Vers 13 und 14 heißt es, denn wenn ihr noch nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ein Kennzeichen eines Gerechtfertigten ist ein Streben nach Gerechtigkeit. Wir sind Kinder Gottes, die Rechtfertigung führt zur Heiligung und endet in der Verherrlichung. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und dann gibt es einen vierten Punkt, Gottes Gerechtigkeit und seine Verheißungen, Kapitel 9 bis 11. Hier geht es um das Thema, gerade das Verhältnis zwischen Judenchristen und Heidenchristen, beziehungsweise auch dem alten Bundesvolk im Alten Testament und der Gemeinde als neuem Bundesvolk. Und Paulus schreibt in Kapitel 9, Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Also die Frage ist, wie ist das denn alles mit den Verheißungen im Alten Testament und so weiter? Ist das jetzt mit der Gemeinde irgendwie alles passé, hat Gott das einfach alles über den Haufen geworfen und sagt, nee, das gilt alles nicht mehr, jetzt machen wir mal einen anderen Plan, Rechtfertigung durch Glauben, aus Gnade und all das, was er vorher gesagt hat, gilt nicht mehr, nein. Das Wort Gottes ist nicht hinfällig geworden. Und auch die Wahl Israels, sie galt auch im Alten Testament niemals allen leiblichen Nachkommen. Gott hat niemals versprochen, allen Nachkommen Abrahams das ewige Leben zu schenken. Finden das allein schon bei Ismael oder dann auch bei Jakob und Esau. Und in diesem bekannten Kapitel 9 geht Paulus so manches durch. Und er sagt, es lag immer an der souveränen Erwählung Gottes. Es ging immer um sein Erbarmen. Niemand hat ein Recht gegenüber Gott. Und in den ersten 29 Versen in Kapitel 9 wird beschrieben, wie es ein falsches Verständnis vom Alten Testament und von den alttestamentlichen Verheißungen ist, wenn man denkt, hier gilt es einfach für alle leiblichen Nachkommen Abrahams. Er sagt, nicht das sind Juden, die einfach nur dem Fleisch nach Kinder Abrahams sind, sondern gerade die glauben. Und in Kapitel 9, Vers 30 bis zum Ende des 10. Kapitels beschreibt er, dass die Juden selbst sich an Christus gestoßen haben. Und das Wort Gottes von sich gewiesen haben. Römer 10, Vers 3 heißt es, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Was Paulus hier sagt, ist, auch schon im Alten Testament wies das Gesetz auf Christus hin. Und es gibt keine Gerechtigkeit außerhalb von Christus vor Gott. Auch die Juden, bei all den Privilegien, die sie haben, bei all der Geschichte, die sie haben, es ist ein Missverständnis, wenn sie sagen, sie können eine Gerechtigkeit durch eine besondere Beobachtung des Gesetzes erlangen vor Gott und brauchen Christus nicht, an dem sie sich stoßen. Nein, es gibt nur eine Gerechtigkeit, wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann, und zwar durch den Glauben an Christus. Und auch das Gesetz, es zeugt und es zielt auf Christus hin. Und nun gibt es aber weiter die Frage, aber hat Gott jetzt also die Juden verworfen? Und Paulus sagt nein. In Kapitel 11, die ersten 10 Verse, beschreibt er, Gottes Verheißungen erfüllen sich kontinuierlich an den erwählten Juden. Paulus sagt, wisst ihr, ich bin ein Jude und ich bin ein Beispiel dafür, dass Gott die Juden nicht verworfen hat, sondern die Auswahl hat es erlangt. Er erwählt auch heute noch und er wird für alle Zeiten auch aus dem Volk der Juden solche erwählen, die glauben an Christus und so zur Gerechtigkeit erlangen und damit die Erfüllung all der Verheißungen erfahren, die wir schon im Alten Testament lesen. Und dann Kapitel 11, Vers 11 bis zum Ende, 36, sagt er, gleichzeitig ist das kein Grund für die Heiden, sich zu rühmen und so zu tun, als wären jetzt die Heiden das auserwählte Bundesvolk und es käme auf die Nationalität an, dass man bloß kein Jude ist, damit man gerettet werden kann. Er sagt, nein, das Kriterium ist Glaube. Und wenn die Juden durch Unglauben diese Verheißungen nicht erfahren, gilt das genauso für die Heidenchristen. Gott wird auch sie herausreißen aus diesem Ölbaum, wenn sie nicht glauben. Das Einzige, was uns hält im Stand der Gerechtigkeit, ist der Glaube an Christus. Das ist der einzige Weg. Sowohl für Juden als auch für Heiden. Das zieht sich übrigens durch den ganzen Römerbrief. Sowohl die Juden als auch die Griechen, das sind also alle Nicht-Juden. Römer 11, Vers 20 und 21, richtig. Sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Es gibt keine Selbstgerechtigkeit vor Gott. Unsere Nationalität ist nicht das Kriterium für Gerechtigkeit, sondern der Glaube. Und Paulus erschließt dieses 11. Kapitel mit einem Ausbruch des Rühmens gegenüber der Weisheit Gottes, wie er alles in seinem Ratschluss so wunderbar geführt hat und er völlig souverän ist. Und dann kommen wir zum 5. Teil, das praktische Leben der Gerechtfertigten, Kapitel 12 bis Kapitel 15, Vers 13, also bis zur Hälfte des 15. Kapitels. Kapitel 12 geht um Glaube und der Dienst der Liebe. Es beginnt mit diesem bekannten Versen, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also das Leben eines Gerechtfertigten soll ganz praktisch in einem Dienst für Gott bestehen. Und er geht dann fort, es ist ein Dienst der Liebe. Eine Hingabe in Liebe, zuerst gegenüber der Gemeinde. Gott hat uns Gnadengaben gegeben, damit wir einander als Gemeinde dienen können, uns aufbauen können und in Liebe einander stärken können. Und dann aber auch gegenüber den Christen überhaupt, die verfolgt werden, die bedrängt werden, dass man sich der Leiden auch der Heiligen annimmt. Und schließlich sollen wir sogar Liebe üben gegenüber den Feinden, selbst die schlecht von uns reden und sollen uns nicht selbst rächen, sondern die Rache der Gerechtigkeit Gottes überlassen. Kapitel 13 geht dann um Glaube und das öffentliche Leben. Es geht um das Verhältnis zur staatlichen Obrigkeit, wo wir auch schon in den letzten Wochen einiges drüber gehört haben. aber dann auch die öffentliche Moral als Christen, und das war ja gerade das, was Augustinus zum Glauben geführt hat, dass wir eben anständig wandeln sollen und nicht Anlass geben, dass die Begierden des Fleisches wach werden. Und in Kapitel 14 geht es dann um Glaube und christliche Freiheit. In der Gemeinde in Rom gab es offensichtlich solche, die sich als Starke ausgewiesen haben gegenüber den Schwachen im Glauben. Es ging um Fragen über das Essen. Kann man Fleisch essen, das irgendwelchen Götzen geopfert wurde? Es ging um die Einhaltung von irgendwelchen Feiertagen, alttestamentlichen jüdischen Feiertagen. Ist das notwendig für einen Christen und so weiter? Und Paulus warnt vor falschem Richten, vor einem Verachten oder Verurteilen der Brüder, sondern er ruft auf zu Liebe und zum gegenseitigen Respekt in diesen Fragen. Römer 14, Vers 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Ein starkes Wort. Paulus, er zeigt hier auf, wie die Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben das ganze Leben des Christen prägen sollte. Bis hin eben zu diesen Fragen und Streitigkeiten, die auch in der Gemeinde vorkommen. Und dann schließt er ab, Kapitel 15, Vers 14 bis Kapitel 16 am Ende, wo er noch ein bisschen etwas schreibt von seinem Missionsdienst, von seinem Missionsverständnis und seinen Plan, eben auch die Gemeinde in Rom zu besuchen, und endet dann mit vielen Grüßen. Er kannte scheinbar viele in der Gemeinde in Rom. Er warnt noch einmal vor Irrlehrern und endet dann mit einem Lob Gottes, einer sogenannten Doxologie. Soweit der ganze Römerbrief einmal durch. Und ich möchte nur auf zwei Themen noch kurz eingehen. Wir fragen uns in dieser Bibelkunde immer, was lehrt dieser Brief insbesondere über Christus und was lehrt dieser Brief insbesondere über die Rettung? Und wir haben einiges schon genannt. Es gibt keine besondere Christologie, wenn man so will. Es ist an manchen anderen Stellen, wie im Philipperbrief oder sowas, teilweise ein bisschen stärker ausgeprägt. Aber wir finden vor allem zwei Stellen. Das eine ist ganz am Anfang, Römer 1, Vers 3 bis 5, da lernen wir etwas über die zwei Naturen von Christus. Hier heißt es, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach, also Jesus war ganz Mensch, er war ein Nachkomme von König David, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Wir finden hier, dass er gleichzeitig auch Gott ist. Sohn Gottes, durch die Auferstehung aus den Toten wurde es völlig klar und gewiss. Und er hat auch die Gemeinde gegründet, Christus hat die Gemeinde gegründet und die Gnadengaben und das Apostelamt gegeben, sodass die Gemeinde aufgebaut werden kann. Wir finden hier also etwas darüber, dass Christus ganz Mensch und ganz Gott ist und dass er der Grundstein der Gemeinde ist. Gleichzeitig finden wir hier auch eine sehr, sehr schöne Ausführung über das Mittleramt von Christus in Römer 5. Wir haben das schon genannt. Zum einen den Zeitpunkt der Rettung in der ersten Hälfte in Römer 5, wo er zeigt, also Christus ist für uns gestorben, als wir noch kraftlos waren, gottlos, als wir Sünder waren, als wir Feinde waren. Also wir haben überhaupt nichts dazu beigetragen. Christus ist unser Mittler geworden, ohne dass wir irgendetwas getan hätten, um ihn dazu anzureizen. Aber gleichzeitig dann dieses besondere Mittleramt. In Römer 5, Vers 14 und 15, da lesen wir, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Also Adam ist ein Bild des Zukünftigen, und Paulus meint hier auf Jesus hin, der eine ähnliche Stellung wie Adam hatte. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe, denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Also er macht all das gut, was in Adam verloren gegangen ist. Der Gehorsam, der Gesetzesgehorsam von Jesus Christus, er bringt geistliches Leben, so wie die Gesetzesübertretung von Adam den Tod brachte. Jesu Werk bringt Rechtfertigung statt Verdammnis, bringt Freiheit statt Herrschaft der Sünde, bringt uns in die Stellung von Gerechten anstatt der Stellung von Sündern. Und so finden wir hier diese kostbare Lehre, dass Christus unser Stellvertreter geworden ist und wir profitieren von seinem aktiven Gehorsam und seinem Tod am Kreuz, wo er für unsere Sünden bezahlt hat und wir nun seine Gerechtigkeit bekommen und er unsere Sünde bekommen hat, was Luther den fröhlichen Tausch nannte. Christus bekommt unsere Sünde und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Die Lehre über die Rettung. Wir haben jetzt in diesem Durchgang natürlich schon einiges genannt, aber das Wesentliche, was auch im Römerbrief so deutlich hervorkommt, ist die Rechtfertigung. Wenn Paulus über die Rettung spricht, über das Heil, dann ist es gerade diese Frage, wie kann Gott gerecht sein und ungerechte Menschen, wie wir es sind, sowohl die Heiden als auch die Juden, wie können wir gerechtfertigt werden? Die Rechtfertigung ist Gottes alleinige Tat durch das versöhnende Opfer Jesu Christi, Kraft dessen er den glaubenden Sünder gerecht erklärt. Und somit ist Christus unsere Gerechtigkeit als unser Mittler. Er hat unsere Schuld durch ein gerichtliches Verfahren auf legalem Weg ausgelöscht, indem er unsere Gemeinschaft mit Gott wiederherstellte, die durch den Fall verloren gegangen war. Also Paulus, er beschreibt hier vor allem diese Rechtfertigung als einen legalen, in Verbindung mit dem Gesetz und dem Urteil des Gesetzes, wie das Gesetz erfüllt werden kann, ohne dass wir gerichtet werden, obwohl wir Sünder sind. Und so können wir im Römerbrief sehen, Paulus beschreibt die Notwendigkeit. Warum braucht es die Rechtfertigung? Nee, weil wegen der totalen Verdorbenheit des Menschen. Römer 1 bis 3. Wer ist der Urheber? Es ist Gott. Es ist nämlich Gottes Gerechtigkeit, die offenbart wird. Die Rechtfertigung, sie geht von Gott aus. Es ist nicht die Gerechtigkeit des Menschen. Was ist die Ursache? Es ist das Erbarmen Gottes, die gnädige Erwählung. Es ist die Auswahl Gottes und die er erwählt hat, die hat er auch bestimmt, dem Bilde des Sohnes gleichförmig zu sein. Was ist der Beweggrund? Die Gnade Gottes allein. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Kein Verdienst auf unserer Seite. Was ist das Mittel? Christus allein. Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Wie werden wir Teilhaber von dieser Gerechtfertigung? Durch Glauben allein. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Was ist der Beweis dafür, dass das gültig ist? Die Auferstehung. Interessante Stelle in Römer 4. Am Ende heißt es, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Aufgrund der Auferstehung wissen wir, dass diese Rechtfertigung gültig ist. Es ist ein Beweis dafür, welche Segnungen haben wir, die Gemeinschaft mit Gott. Welche Forderung hat die Rechtfertigung? Die liebevolle Hingabe in Liebe und Heiligung finden wir dann in Römer 6 und auch in Römer 12. Und was ist das Ende? Die Verherrlichung. Römer 8, Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Puritaner nannten es die goldene Kette der Erlösung. Vorherbestimmung, Berufung, also da, wo man tatsächlich hört, das Evangelium hört, zum Glauben kommt, Rechtfertigung, das, was Christus getan hat, es wird mir zugerechnet und ich werde gerecht vor Gott und diejenigen, die gerechtfertigt sind, die werden auch verherrlicht. Sie können das Heil nicht verlieren. Ein Bibelausleger, Frédéric Godet, ernannte den Römerbrief die Kathedrale des christlichen Glaubens. Wir finden hier so viele Themen, die man auch in Fülle ausführen könnte. Sünde und Gesetz, Rechtfertigung, Heiligung, Erwählung, Heilsplan Gottes, das Werk Christi, das Wirken des Heiligen Geistes, christliche Hoffnung, Wesen und Leben der Gemeinde, Verhältnis von Juden und Heiden im Plan Gottes, die Bedeutung des Alten Testamentes, Verhältnis zum Staat, christliche Freiheit, christliche Moral und vieles mehr. Aber wir wollen es für heute dabei belassen. Und es gab einen alten Kirchenvater, Chrysostomos, von dem heißt es, er hat sich den Römerbrief mindestens einmal die Woche vorlesen lassen, um tatsächlich immer wieder erinnert zu werden an diese kostbaren Lehren. Und nun, wir haben diese Möglichkeit noch einfacher durch Audiobibeln oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr sowas hört. Wir brauchen keinen Vorleser. Aber wir können auch selber diesen kostbaren Brief immer wieder zur Hand nehmen. Es ist tatsächlich das, die Kathedrale des Glaubens, das, was uns immer wieder neu zu dem Herzstück, zu dem Kern des Evangeliums führt, dass wir gerechtfertigt worden sind. Durch Glauben aus Gnade in Christus allein. Lasst uns beten.